predige heute über das Johannesevangelium, Kapitel 6, Vers 51, folgende. Johannes 6, Vers 51, folgende. Es sagt Jesus: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er in Ewigkeit leben. Aber das Brot, das ich geben werde, ist zugleich mein Fleisch, das ich geben werde für das Leben der Welt. Die Juden stritten nun untereinander und sagten: Wie kann dieser uns sein Fleisch zu essen geben? Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich lebe, weil der Vater lebt, wird auch der, welcher mich isst, leben, weil ich lebe. Das ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist, nicht wie die Väter es gegessen haben und dann doch gestorben sind. Wer dieses Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Dies sprach er, als er in der Synagoge in Kapernaum lehrte. Viele nun von seinen Jüngern, die es hörten, sagten: Diese Rede ist hart, wer kann sie anhören? Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen: Das bereitet euch Anstoß? Wenn ihr nun erst den Sohn des Menschen dorthin werdet auffahren sehen, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben, und wer der war, der ihn verraten würde. Und er sprach: Deshalb habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei ihm denn vom Vater aus gegeben. Von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Jesus sprach nun zu den Zwölfen: Wollt etwa auch ihr hinweggehen? Simon Petrus antwortete ihm: Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Es geht hier um dieses Stichwort Brot des Lebens. Die Frage: Richtige Ernährung, kann ich das Leben genießen? Und es ist sicher sehr wichtig, dass ich weiß, was ist eigentlich mit dem Leben gemeint? Wer ist dieses Brot des Lebens, das mich befriedigt? Es ist Jesus, der uns liebt, der uns hilft, das Leben zu genießen. Junge Leute wissen, was Lebenshunger ist. Sie glauben, wenn sie dies oder jenes haben, dann ist ihr Leben befriedigt. Wenn ich den richtigen Freund habe, werde ich das Leben haben. Wenn ich den richtigen sportlichen Erfolg habe und berühmt bin, werde ich das Leben haben. Wenn ich das richtige Bodybuilding mache, dann werde ich groß herauskommen. Ich denke an diesen Mr. Universum, der ja vor einiger Zeit im Fernsehen interviewt wurde, der sagte: Ich habe meine ganze Ernährung darauf abgestellt, dass ich einen vollkommenen Körper habe. Was stillt meinen Lebenshunger? Ich denke da an ein Beispiel. Einige kennen das vielleicht. Ich las es gerade dieser Tage neu, wo ein Mann in einem Hotel übernachtete. Er hatte noch eine nette junge Dame bei sich, die normalerweise nicht zu ihm gehörte, aber in dieser Nacht bei ihm war. Und als er am nächsten Morgen aufwachte, war die junge Dame weg, das Bett neben ihm war leer. Und er war entsetzt. Er guckte erstmal, ob seine Brieftasche noch da ist, ob sie ihn nicht vielleicht ausgenommen hatte, ob sonst irgendetwas verschwunden war. Es war aber alles noch da. Er wunderte sich, weshalb sie im Hotelzimmer so schnell verschwunden war. Und dann ging er ins Bad und dort sah er, dass irgendetwas mit Lippenstift auf den Spiegel geschrieben war. Und auf diesem Spiegel stand: Willkommen im AIDS-Club. Und als er das las, schrak er in sich zusammen, so wie wenn einer seinem Henker begegnen würde. willkommen im AIDS Club. Er, dieser liebe, verheiratete Familienvater, der doch nur mal eine Nacht Freude haben wollte, hatte sich möglicherweise den Tod eingefangen. Er hatte aus Versehen eine ungenießbare Speise zu sich genommen, um seinen Lebenshunger zu stillen. Und so erlebt dieser oder jene, dass er an der falschen Stelle seinen Lebenshunger befriedigt. Das muss nicht gleich so dramatisch sein wie in diesem Beispiel. Es kann vielleicht ein bisschen harmloser sein. Aber es ist die Frage, was befriedigt mich eigentlich? Bin ich befriedigt, wenn ich im Jahr als junger Mensch mit 10 bis 20 verschiedenen Partnern zusammen war, wie Mann und Frau? Bin ich zufrieden, wenn ich ein bestimmtes Bildungsniveau erreicht habe? Bin ich zufrieden, wenn mein Gehalt in einer gewissen Stufe ist, wo es schon mit 55% besteuert werden wird? Bin ich zufrieden, wenn ich mein eigenes Haus habe? Und so weiter. Und wir werden merken, ein Stück weit befriedigt das immer, zumindest am Anfang, wenn man so am Anfang dieser Sache ist, ist das sehr, ja, wie soll ich sagen, mit Erwartungen verknüpft, bewegt einem sehr stark. Und hinterher wird man oft feststellen, so das letzte Pünktchen fehlt vielleicht noch. Manchmal muss man auch feststellen, ich habe eigentlich an der Stelle mein Leben ein Stück weit ruiniert, obwohl ich dachte, es, wie soll ich das sagen, es zu entfalten. Ich denke an ein Ehepaar, das ich vorübergehend kennenlernte, die ein Haus gebaut haben, haben gesagt, wir verzichten auf Kinder, bis wir das endlich stehen haben. Und dann, als sie es stehen hatten und auch so ein bisschen schon abgezahlt, dann hatten sie keinen Mut mehr für Kinder. Und jetzt werden sie ihr Leben ohne Kinder, ohne eine Familie zu sein, zubringen. Sie haben ihren Hunger an der falschen Stelle überschätzt und sind jetzt ein bisschen traurig über ihre Entwicklung. Was kann ich aufnehmen, um meinen Lebenshunger zu stillen? Da gibt es einmal körperliche Dinge, es gibt geistige Dinge, die ich in mich hineinholen kann. Manche frisst auch das Falsche. Er frisst den Groll in sich hinein, den Kummer, die Sorgen, den Ärger schluckt er runter und kriegt dann entsprechende Verstimmungen, nicht nur seines Magens, sondern seines Lebens. Wir sagen manchmal, ich habe dich zum Fressen gern. Es ist so das Verlangen nach Einheit. Und das wäre eigentlich genau das, was ein junger Mensch Jesus sagen könnte. Ich habe dich zum Fressen gern, wenn man das jetzt nicht missversteht. Das ist Verlangen nach Einheit mit ihm. Ich möchte dich ganz in mir drin haben. Und da sagt Jesus, wer mich isst, der hat das ewige Leben. Das finde ich großartig. Wer möchte nicht gerne das ewige Leben haben? Es gibt zwar viele großzügige Leute, die sagen, hör mal Liebling, weißt du, wenn ich mal gestorben bin, kannst du mit meiner Asche die Straße streuen, wenn es glatt wird. Ein bisschen burschikos formuliert. Aber wenn es dann soweit ist, denkt keiner mehr daran, sondern jeder ist tief betrübt. Es gibt viele Leute, die behaupten, es gibt Gott nicht. Aber ich las gerade ein nettes Beispiel von diesem Armin Dahl, diesem Sensationsdarsteller, der 65 wurde und geehrt wurde. Der sagte, wenn ein Flugzeug erst ins Strudeln kommt, gibt es keinen Atheist mehr an Bord. Und ich denke, dieser Mann hat sicher recht, dass man einfach manchmal spürt, ich brauche Gott. Mancher spürt es zu spät, mancher spürt es rechtzeitig und ist auch bereit, sein Leben dem zu öffnen, der sagt, ich bin das Brot des Lebens. Es war ein bisschen anstößig zu sagen, man müsste sein Fleisch essen. Deshalb wurde den ersten Christen in Rom vorgeworfen, sie würden den Kannibalismus pflegen, weil die Leute das Abendmahl ein bisschen missverstanden haben. Da ging es ja darum, dass man Fleisch und Blut Jesu isst und trinkt. Und die dachten, die würden da so geheime Orgien feiern, ähnlich wie das vielleicht heute bei Satansmessen ist, dass es mit Menschenopfern verbunden werden kann, auch in Deutschland, wieder ganz neu. Jesus ist der Sieger, er ist der Herr und sein Leben zählt auch heute nach seiner Auferstehung für mich. Er sagt, wer mein Blut trinkt, und dann geht es so weiter, der hat wahres Leben, das ist der richtige Trank. Und das war ja nun das Schrecklichste, was man einem Juden sagen konnte, Blut zu trinken, wäre ja auch für uns schrecklich. Man sagt zwar einem Mann wie dem Idi Amin nach, diesem ehemaligen Führer dort in Afrika, dass er das Blut seiner Opfer getrunken hätte, um auch deren Stärke noch in seinem Leben zu haben. Aber das war natürlich ein bisschen pervers. Jesus sagt, wer mein Blut trinkt, Blutgenuss war Juden aufs Strengste verboten, weil man sagte, im Blut ist das Leben und deshalb dürfte es nicht genossen werden, sondern die Tiere werden ja heute noch so geschlachtet, dass das Blut ganz herausfließt. Wenn das stimmt, dass im Blut das Leben ist und Jesus sagt, ihr müsst mein Blut trinken, dann bedeutet das, ihr braucht mein Leben in euch. Das ist eigentlich sehr einfach zu verstehen. Zum anderen brauchte man Blut, um Reinigung von Sünde zu bewirken. Es gab viele Opfer im Tempel und sie dienten häufig dazu, dass Vergebung geschehen konnte durch Gott. Blut reinigt von Sünde. Und wenn Jesus sagt, dass ihr mein Blut trinkt, dann bedeutet das, ich brauche eine Reinigung von innen. Nicht nur von außen, sondern von innen. Jetzt könnte man eine Hausfrau befragen, welche Reinigungsmittel sie wofür einsetzt. Sie wird sicher kein Scheuerpulver einsetzen, um morgens ihr Gesicht zu präparieren und auch keinen Spiritus benutzen, unbedingt um den Fußboden damit aufzuwischen, sondern sie weiß, wofür sie was einsetzt. Und da ist die Frage, was kann ich eigentlich einsetzen, um mein Inneres zu reinigen? Muss ich da irgendein Elixier schlucken? Muss ich zu einem Psychotherapeuten gehen? Muss ich was auch immer tun? Es gibt nur eines, um mein Inneres zu reinigen, und das ist das Blut Jesu. Das heißt, es geht um die Bitte um Vergebung an Jesus. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Mir deckt Gott immer wieder Fehler auf, die ich schon mein Leben lang mit mir rumschleppe, aber jetzt erst erkenne. Ich bin Mitte 40 und manchmal macht Gott mir etwas klar, was ich schon mein Leben lang habe und jetzt zum allerersten Mal erkenne, obwohl ich schon über die Hälfte meines Lebens Christ bin. Er hat so lange damit gewartet. Und ich finde diese Liebe Gottes großartig. Wenn Gott Ihnen oder mir alles zeigen würde, was in unserem Leben nicht stimmt, auf einen Schlag, dann würden wir alle zusammenbrechen. Wir würden es gar nicht ertragen können. So zeigt es aber nach und nach und führt uns Schritt für Schritt weiter. Er fängt irgendwo an und dann geht es immer ein Stückchen weiter. Ich will nur mal ein oder zwei Dinge nennen, die ganz harmlos sind oder auch nicht. Wie sieht es aus mit Sorgen in Ihrem Leben? Haben Sie schon mal Ihre Sorgen als Sünde bekannt, dass Sie sich schon über 40 Jahre oder über 70 Jahre lang gesorgt haben? Sorgen heißt nicht, dass ich die Verantwortung ablege und über Probleme nicht mehr nachdenken würde, sondern Sorgen ist ein negatives Grübeln ohne Vertrauen zu Gott. Ich kenne das sehr gut, ich vermute Sie auch. Und wenn ich einmal sage, Herr, vergib mir all die Sorgen meiner über 40 Jahre in meinem Leben, wo ich dich entehrt habe durch mangelndes Vertrauen, dann ist es sicher berechtigt, das zu tun. Oder ein anderer Punkt wäre, Herr, du ermutigst uns doch zum Glauben und ich möchte dir einfach bekennen, dass ich dich schon so viele Jahrzehnte entehre dadurch, dass ich dir zu wenig zutraue, dass ich zu wenig von dir erwarte, dass ich dich nicht beim Wort nehme mit all diesen herrlichen Zusagen, die du mir gibst. Vergib mir das. Oder ein anderer Punkt, negatives Reden. Haben Sie schon mal das negative Reden Ihres Lebens Gott als Sünde bekannt? All das Negative, das Sie wiederholt haben, was eigentlich gar nichts bringt, außer dass die Zeit dabei umgeht, zu sagen, Herr, vergib mir all diese negativen Dinge, die ich in den Vordergrund geschoben habe, in vielen Gesprächen. Und dann kann ich sagen, Herr Jesus, herzlichen Dank, du hast es mir abgenommen für so viele Jahrzehnte meines Lebens. Das waren jetzt nur drei kleine Punkte. Sie können da 300 draus machen, wenn Gott Ihnen Ihr Inneres erleuchtet. Reinigung von innen ist für jeden von uns nötig. Hier in Obertshausen gab es ja so einen Mann, viele wissen das, manche wissen es nicht, oder viele wissen es nicht, wie auch immer, der als Vater des modernen Computers galt oder gilt. Und der baute so einen Computer und dann hatte er eine Vorführung in der Öffentlichkeit und alles, was er vorführte, war falsch. Die Ergebnisse waren alle falsch. Es war natürlich ein bisschen blamabel. Dann wurde diese Maschine nochmal überprüft und es hatte sich herausgestellt, dass bei der vorhergehenden Überprüfung ein Mechaniker zwei Drähte über Kreuz verlötet hatte. Das heißt, die Maschine funktionierte richtig, aber die Informationen liefen irgendwie schief. Und als die dann wieder richtig verlötet waren, arbeitete die Maschine zuverlässig und gut. Und dann fragte dieser Mann, Er kam zum Nachdenken über sich, sein Name ist Professor Dirks, wohnte hier in der Alexanderstraße. Dann fragte er sich, ist es in meinem Leben nicht manchmal ähnlich, dass ich irgendetwas vorhabe und das Ergebnis ist genau das Gegenteil? Und dann fragt er Leute, sagen sie, geht es Ihnen auch so? Haben Sie sich schon mal was vorgenommen und dann festgestellt, was Sie gemacht haben, war genau das Gegenteil von dem, was Sie wollten? Und die meisten Leute haben gesagt, ja, das kenne ich auch. Und dann hat er immer mehr Leute gefragt und kam scheinbar zum Glück auch ins Gespräch mit Christen über einen Hausbibelkreis in Frankfurt und hat dann nach 2 Jahren Gespräch sein Leben Jesus anvertraut, um das richtige innere Programm zu gewinnen durch Jesus, um diese Fehlsteuerung auszuschalten und zu überwinden. Er merkte, ich brauche dieses Brot des Lebens, ich brauche dieses Blut, das mich reinigt, das mir ein neues, göttliches Programm gibt. Und ich denke, dass jeder von uns das sagen wird, wenn er Jesus kennt. Ich denke, dass Jesus mich befriedigt. Was war die Reaktion der Leute damals, als Jesus davon sprach? Die sagten, das ist viel zu schwer, das können wir gar nicht ertragen. Und dann haben sich viele seiner Jünger von ihm gelöst. Sie haben gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Jesus als einen, der Wunder tut, als einen, der Leute heilt, ja, aber einen, dessen Fleisch wir essen sollen und Blut trinken, bäh, pfui, da machen wir nicht mehr mit. Das können wir nicht. Und dann sind sie nach Hause gegangen. So ähnlich, wie das nach der Konfirmation ist. Viele junge Leute halten alles, was in der Bibel steht, für wahr. Aber dann drehen sie sich um und gehen nach Hause mit ihren Angehörigen. Warum? Weil sie nicht begriffen haben, dass der Glaube nicht nur eine Sache zum Nachdenken und für wahrhalten ist, sondern zum Leben ist. Jesus wollte keine Nachdenker, sondern Nachfolger haben, die jeden Tag mit ihm leben und rechnen. Und wenn ich all die Leute nehmen würde, die hier schon sich abgewandt haben, dann müssten wir diese Kirche mehrfach erweitern, einige Kirchen daneben setzen. Aber ich freue mich, dass es auch eine ganze Reihe von Menschen gibt, die das Brot des Lebens aufgegriffen haben und feststellten, der Sinn meines Lebens ist die Ehre Gottes. Jesus allein ist befriedigend für mich. Er erfüllt mein Verlangen nach Frieden, nach Geborgenheit, nach Orientierung, nach Führung, nach Vergebung. Und ich freue mich sehr, ihn zu kennen. Es ist gut, Jesus zu kennen. Petrus sagte, als Jesus fragte, wollt ihr 12 auch noch weggehen, sagte er, wohin denn eigentlich? Ja, es gibt doch außer dir gar nichts, was mich befriedigen würde. Wo soll ich denn hingehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das finde ich gut. Mancher Christ unter uns überlegt auch mal, soll ich die Sache nicht an den Nagel hängen? Sind die anderen Leute nicht auch glücklich mit ihrem Freund neben ihrer Ehe? Sind die nicht auch glücklich mit ihrem Betrug in der Firma? Sind die nicht auch glücklich, die sich nur um ihre Arbeit kümmern, statt um Gott? Sind die nicht auch glücklich, die viele Ehrenposten haben und damit ihre Zeit füllen, ohne unbedingt auf Jesus Wert zu legen? Und manchmal denkt man, soll ich den Glauben nicht an den Nagel hängen, um ganz normal zu werden, wie alle anderen auch? Und dann sagt man ja, wo soll ich denn hingehen, um wirklich Befriedigung zu haben? Du schenkst Worte des ewigen Lebens. Außer dir gibt es doch gar nichts für mich. Und dann gehen sie weiter mit Jesus. Wer nicht das Brot des Lebens isst im Leben, wird irgendwann eine Magenverstimmung kriegen, weil er spürt, dass das, was er aufgenommen hat, ihm letztlich nicht volle Befriedigung und Stärkung gibt. Ewiges Leben ist das Schönste, was es gibt, was immer hält. Ewiges Leben bedeutet heute schon, Gott im Herzen zu haben durch Jesus. Es gibt manche junge Christen, vielleicht auch ältere, die Jesus kennengelernt haben und damit haben sie viele Fehler ihres Lebens abgelegt. Im sexuellen Bereich haben sie sich reinigen lassen. Der Frage der Wahrheit sind sie ehrlich geworden. Sie haben Geld zurückgegeben, was sie irgendwo nicht ganz geordnet hatten. Und irgendwann kehren sie wieder um und sagen, habe ich mich nicht doch getäuscht? War das mit Jesus nicht doch ein bisschen zu fanatisch? Da sagt der Petrusbrief, ein Hund kehrt wieder um zu dem, was er ausgespuckt hat. Das gibt es auch manchmal bei Gläubigen, dass sie sich reinigen lassen, dass sie Dinge ablegen Und nach einiger Zeit fressen sie das alles wieder in sich hinein. Alles, was sie ehemals abgelegt haben. Und es ist klar, dass die nächste Magenverstimmung konkret vor der Tür steht. Da dürfen wir Jesus bitten, Herr, hilf du zurück, hilf du raus aus dieser falschen Form der Ernährung. Schenke, dass du als dieses Lebensbrot wieder ganz attraktiv vor Augen stehst. Die Frage ist, können wir das Leben genießen oder knabbern wir nur daran herum? Ich denke, dass Jesus uns helfen möchte, es zu genießen. Genießen heißt nicht, dass einer ohne Probleme leben wird. Ich denke an eine Frau, die unverheiratet blieb, und das ist ja für viele keineswegs schön. Sie wurde später mal bekannt als der Engel der Gefangenen, Mathilda Wrede. Und sie sagte so vor ihrem Tod, ich denke, dass ich der Glücklichste der Menschen bin. Ob sie damit recht hat, weiß ich nicht. Es gab sicher noch andere Glückliche, aber sie wollte ausdrücken, ich bin glücklich. Sie hat sich um laute, ausgeflippte Menschen gekümmert in Zuchthäusern, die eigentlich sozial unter dem Strich zu sein schienen. Sie war nicht verheiratet, das heißt, die Partnerschaft für viele das Wichtigste hat ihr gefehlt. Und trotzdem meinte sie, sie wäre die Glücklichste der Menschen. Warum? Weil sie Jesus kannte und sich von ihm gebrauchen und einsetzen ließ. Ich freue mich, dass ich ab und zu dieses Leben mit Jesus wirklich voll genieße. Manchmal knabber ich vielleicht auch in meinem Leben nur herum, weil ich Jesus im Moment gerade nicht voll vertraue. Aber ich würde mich freuen, wenn dieses Genießen immer stärker wird, für mich persönlich und für jeden unter uns. Herr Jesus, du bist das Brot des Lebens und wir geben dir die Ehre, dass du diesen ganzen Hunger nach Leben stillst bei jedem von uns. Schenke, dass wir dir vertrauen und wir beugen uns vor dir, wo wir einfach anderes in uns hineingeholt oder fast gefressen haben, was uns letztlich nicht befriedigt hat. Danke, dass du größer bist und uns reinigst. Amen.